Vielen Dank, Christine und Paul, für diese Lieder, mit denen wir Gott begegnet sind. Ich komme an deinen Tisch, ich komme. Es ist jeden Tag, aber auch jeden Sonntag das Gleiche, dass wir kommen, um etwas mit Gott zu erleben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du nur da sitzt, weil du so gewohnt bist, sondern weil du auch ein Verlangen hast, weil du einen Hunger hast. Ich will mehr von Gott erfahren, ich möchte ihn erfahren. Und in mir sind so viele Sehnsüchte, es ist ein Hunger nach Leben, den nur er stillen kann. Und ich bin überzeugt, dass er hier ist und dir persönlich begegnen möchte heute Morgen, deinen Hunger stillen möchte. Ich möchte, bevor ich weiter predige, erstmal beten. Vater im Himmel, danke, dass du deinen Sohn Jesus auf diese Erde gesendet hast, damit er für uns lebt und für uns stirbt und für uns auferstanden ist. Und danke, dass du es bist, Vater im Himmel, der die Initiative ergriffen hat, uns zu lieben, um uns zu gewinnen. Und dass es auch heute Morgen wieder so ist, dass du die Initiative ergreifst und uns beim Namen rufst und sagst, dir möchte ich heute begegnen, dir will ich heute Gutes tun, dir will ich dienen. Ob es das ist, dass Sünde vergeben wird, ob es das ist, dass du Sorgen abnimmst, ob es das ist, dass du einfach Perspektiven eröffnest. Danke, Vater im Himmel, dass du uns heute Morgen begegnest als der Gott und Vater, der uns Gutes tut, der uns dient, in Jesus, seinem Sohn. Danke, Herr, für deine Gegenwart und dass wir darin einfach zur Ruhe kommen dürfen, bei dir. Amen. Vielen Dank für alle, die ihre Liebe ausgedrückt haben, auch zu meiner Claudi. Das heißt, gestern Abend mit dem Dankeschönen Blumenstrauß. Ich will heute Mittag wieder bei ihr reinschauen im Krankenhaus. Darf ich nochmal einen aktuellen Gruß von dieser Sonntagsgemeinde mitnehmen? Und sie wird sich sicher ganz arg freuen, wenn sie dann den Strauß sieht und die Grüße wahrnimmt. Für mich ist ein besonderer Gottesdienst heute, aus verschiedenen Gründen. Ich freue mich einfach, euch zu sehen, aber ich freue mich ganz besonders auch, dass Savi hier sein kann. Sie war zwischendurch mal wieder in den USA. Herzlich willkommen, Savi. Aber es gibt noch einen anderen Menschen, über den ich mich außergewöhnlich freue heute Morgen. Tut mir leid, wenn ich euch jetzt das sagen muss, aber da ist einer unter uns, den möchte ich ganz besonders begrüßen. Den kenne ich schon so lange, wie ich Jesus kenne. Es hat damit zu tun, dass er 1974 auf der gleichen Jugendfreizeit am Starnberger See war und ausgerechnet im gleichen Zimmer mit mir. Und das ist der Eckhard Becker, der sitzt da hinterm Roland. Eckhard, ganz herzlich willkommen heute. Ich weiß nicht, wie viele Jahre wir beide uns nicht gesehen haben, aber es ist einfach fantastisch. Und bitte gönnt mir die Freude, dass ich niemand zum Essen nach Hause mitnehme, außer ihm heute. Also wir müssen natürlich uns die Zeit nehmen und uns die Ohren voll quatschen, was wir alles erlebt haben. Das wird ein Fest. Okay, dann wird es sogar das Essen zur Nebensache. Ne? Okay. Heute Morgen möchte ich gewissermaßen eine Auftaktpredigt halten, die wegweisend sein wird für die Predigtreihe Kultur der Ehre. Uli Bischof hat uns ein Stückchen mit hineingenommen. Immer wieder hat er gesagt, es geht darum, dass wir einen Lebensstil einüben, der unser Miteinander bestimmt, der so radikal anders ist als das, was die Welt um uns herum lebt. Das hat mal jemand vor Jahren zu mir gesagt, im Grunde genommen lebt man in dieser Gesellschaft wie in einem Haifischbecken. Man muss immer aufpassen, von wo man vielleicht gebissen werden kann und angegriffen wird und in Not gerät. Und dieser radikal andere Lebensstil, den beschreibt Jesus Christus unter anderem im Matthäusevangelium, wird es berichtet, wie er im Gespräch mit seinen Jüngern etwas ganz Entscheidendes sagt. Dieser Bibelabschnitt wird in manchen Übersetzungen, zumindest in der Hoffnung für alle, sogar überschrieben mit dem Titel Streit um die besten Plätze. Das ist wie beim Autofahren. Wo wollen die Kinder gern sitzen? Oder am Ihr Lenkrad sogar am Fenster. Streit um die besten Plätze. Also ich habe jetzt gestern Abend keinen Streit um die besten Plätze wahrgenommen, aber als die neue Sitzgruppe, die ihr nachher bestaunen dürft, unten eingeweiht wurde, es war ja gestern erst aufgebaut worden und abends sind quasi auch eingeweiht, da haben die Teenager, ich finde schon, ich weiß nicht, sind sie vor lauter Feiern heute Morgen, doch, da sitzen zwei, ne? Drei, vier, ja, die haben gleich gewusst, wo die besten Plätze sind. Ne? Also ich würde mich auch da hinsetzen. Und wo ist dein bester Platz? Ne? Wo würdest du gerne sitzen? Ich zitiere aus dem Matthäus-Evangelium. Da kam die Frau des Zebedäus mit ihren Söhnen Jakobus und Johannes zu Jesus. Sie warf sich vor ihm nieder, um ihm und ihn etwas zu bitten. Was willst du? Fragte er sie. Sie antwortete, wenn deine Herrschaft begonnen hat, dann gib meinen beiden Söhnen die Ehrenplätze rechts und links neben dir. Ist es verkehrt zu sagen, ich möchte ganz nah bei Jesus sitzen? Also ich glaube, dass es eine gute Motivation gibt, ganz, ganz nah bei Jesus zu sein. Um ja nichts zu verpassen. Um von dieser Liebe, die von ihm ausgeht, von dieser Wahrheit, die er einfach gibt, von dieser Freiheit, in die er hineinführt, ganz, ganz viel wahrzunehmen, ganz, ganz nah zu sein. Wäre das verkehrt? Ich glaube, es ist gut, wenn wir Jesus suchen, seine Gegenwart suchen, auch in unserem Alltag, wo auch immer. Aber das, was die Mutter dieser Söhne Jakobus und Johannes bewegt hat, war doch ein bisschen anders motiviert. Wenn du deine Herrschaft beginnst, dann möchte ich doch, dass meine beiden Söhne die Ehrenplätze, also es geht um Ehre, Ehrenplätze bekommen. Jesus entgegnete, ihr wisst ja gar nicht, was ihr verlangt. Könnt ihr denn auch das schwere Leiden tragen, das auf mich wartet? Ja, das können wir, antworteten sie. Darauf erwiderte ihnen Jesus, ihr werdet tatsächlich leiden müssen, aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat bereits mein Vater entschieden. Als die anderen 10 Jünger von dem Wunsch der beiden hörten, waren sie empört. Können wir uns das vorstellen? Was fällt denn den beiden ein? Sind die denn besser als wir? Wahrscheinlich habe ich es viel mehr verdient als der. Ne? Also, wenn schon einer da vorne sitzen darf, dann doch ich. Die waren also empört. Was auch immer in ihrem Herzen da vorging, das hat denen überhaupt nicht gepasst, dass zwei von ihnen sich so hervorspielen. Da rief Jesus alle zusammen und sagte, ihr wisst, wie die Machthaber der Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nützt sie rücksichtslos aus. Aber so darf es bei euch nicht sein. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Also wer groß rauskommen möchte bei Jesus, da zählt nicht ein Ehrenplatz ganz nah bei ihm. Ich werde jetzt gesehen, weil ich so nah bei Jesus bin. Sondern da zählt, was für ein Herz habe ich. Bin ich bereit, der Letzte zu sein unter all den anderen? Bin ich bereit, einen Platz sogar ganz bewusst zu suchen, wo ich nicht im Vordergrund stehe, sondern wo ich im Hintergrund bin, wo ich mich anderen sogar unterordne, wo ich anderen diene? So soll es nicht sein unter euch. Wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen, sagt Jesus. Auch der Menschensohn, und da meint er sich jetzt selbst, Jesus Christus, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Er kam, um zu dienen. Wow. Das ist das radikal andere, was Jesus gelebt hat. In dieser Welt, das ist der erste Punkt der Predigt, geht es um Macht. In dieser Welt geht es um Macht. In unseren Tagen fallen uns ja ganz schnell ein paar Namen von Machthabern ein, denen wir dann auch und oft auch zu Recht misstrauen, weil sie oft genug ihre Macht missbrauchen. Es war schon immer so. Macht birgt das Potenzial, dass sie uns korrumpiert. Es war auch ein Präsident, Abraham Lincoln, der soll gesagt haben, willst du den Charakter eines Menschen kennenlernen, dann gib ihm Macht. Denk mal über diesen Satz nach. Willst du den Charakter eines Menschen kennenlernen, dann gib ihm Macht. Ist schon was, ja? Da ist was dran, oder? Wer hat den Hut auf? Wer entscheidet hier? Oder aus Kindermund gefragt, wer ist hier der Bestimmer? Die Kinder, die ärgern sich ja immer, dass wir als Eltern bestimmen, was zu tun und zu lassen ist. Ne? Ich möchte auch mal Bestimmer sein. Das ist so aus Kindermund. Unsere Sabine, als sie noch kleiner war, hat uns mal ganz deutlich gesagt, das war noch zur Zeit, als Frau Augenstein hier Oberbürgermeisterin war, dass wenn sie groß ist, möchte sie gerne Bürgermeisterin von Pforzheim werden. Und auf die Frage, wieso sie das sein möchte, war die Antwort sehr spontan und ehrlich. Dann kann ich bestimmen. Der Wunsch, selbst zu bestimmen, über andere zu bestimmen, ist schon bei Kindern da. Reinhold Rute, ein ganz erfahrener Therapeut und Seelsorger, beschreibt in seinem Buch Seelsorge, wie macht man das, dass wir Menschen oft genug Fehlziele in unserem Herzen mit uns tragen. Da gibt es verschiedene Fehlziele. Ich möchte euch mal ein paar nennen. Kommt dann besonders auf eines zu sprechen. Fehlziel Nummer 1, man entschuldigt sich für die eigenen Mängel. Fehlziel Nummer 2, man will erhöhte Aufmerksamkeit erringen. Fehlziel Nummer 3, das Streben nach Überlegenheit, Macht und Geltung. Das komme ich gleich nochmal weiter zu sprechen. Und Fehlziel Nummer 4, Streben nach Rache und Vergeltung. Das ist das Schlimmste noch von allem. Streben nach Rache und Vergeltung. Aber das Fehlziel Nummer 3, Streben nach Überlegenheit, Macht und Geltung. Das ist etwas, was wir nicht nur irgendwelchen Machthabern unterstellen, sondern das ist ein Potenzial, das in jedem von uns vielleicht manchmal zu sein scheint und uns manchmal auch in unseren Taten und Worten unterschwellig mitbestimmt. Reinhold Rute hat in seinem Buch ein paar Fragen zur Selbstprüfung reingeschrieben. Die lese ich euch mal vor, könnt ihr euch mal selbst prüfen. Ne? Also ihr müsst jetzt nicht melden oder so, sondern einfach für euch selber mal denken. Da schreibt er, können Sie sich vorstellen, dass Sie mehr scheinen als sein müssen? Benötigen Sie Rechthaberei, um sich durchzusetzen? Sagen Partner, Kinder, Eltern oder Lehrer, dass Sie besserwisserisch sind? Versuchen Sie durch Nörgeln und Kritik die Oberhand zu gewinnen? Kann es sein, dass Sie Krankheiten benutzen, um sich in Ehe, Familie und Beruf durchzusetzen? Stellen Sie Aggression und Jähzorn in Dienst, um Ihre Macht auszuspielen? Hat schon jemand von Ihnen behauptet, Sie seien arrogant? Können Sie das verstehen und nachvollziehen? Versuchen Sie durch Moralisieren, Macht und Geltung auszuspielen? Gehört es zu Ihrem Lebensstil, Menschen zu überführen? Benutzen Sie Ironie, um Ihre Macht auszuspielen? Sind Sie in Ehe, Familie und Beruf unersetzlich und melden damit unverstanden Ihren Machtanspruch an? Setzen Sie gern andere Menschen ins Unrecht? Verwenden Sie aggressives Schweigen, um Ihr Gegenüber zu beeindrucken? Üben Sie durch lückenlose Hilfsbereitschaft Herrschaft aus? Müssen Sie durch scharfe Logik Ihr Gegenüber entmachten? Interessante Fragen. Und wenn wir in den Spiegel schauen und uns ganz ehrlich gegenüber sind, so manches Mal möchten wir doch auch Bestimmer sein. Also ich jedenfalls schon. Ich weiß nicht, wie ihr drauf seid, aber ich weiß um dieses Potenzial in meinem Herz. Es geht in dieser Welt um Macht. Wer hat das letzte Wort? Wer bestimmt? Und demgegenüber sagt Jesus, bei euch soll es nicht so sein. Im Reich Gottes, das mit dem Kommen von Jesus begonnen hat, im Miteinander seiner Menschen, seiner Jünger, seiner Gemeinde, auch bei uns hier, da geht es nicht mehr darum, wer ist der Bestimmer, sondern da geht es um etwas anderes, was Jesus möchte, dass wir es kultivieren. Es geht um das Dienen. Es darf bei euch nicht so sein wie in dieser Welt. Aber es ist gar nicht so einfach. Wir sind das nicht gewohnt. Wir sind nicht von Natur aus so. Da braucht es eine neue Prägung. Da braucht es eine Veränderung. Der Theologe Bruce schrieb, Dienen ist eine der größten Herausforderungen im Leben eines Jüngers. Jeder lässt sich gern bedienen, aber nur wenige bemühen sich, anderen zu dienen. Man hat nichts dagegen, ein Diener genannt zu werden, aber man hat was dagegen, als ein Diener behandelt zu werden. Es braucht eine Entscheidung, eine ganz bewusste persönliche Entscheidung, zu sagen, ich will das. Ich will es ganz bewusst, dass mein Leben davon geprägt wird, dass ich als einer bekannt werde, der dient. Im Römerbrief Kapitel 12 erklärt Paulus, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt. Wir können ja nur irgendetwas tun, etwas Gutes tun, weil wir vorher die Beschenkten sind. Wir können nur dienen, Gott dienen, anderen Menschen dienen, weil Gott uns zuerst gedient hat, weil wir Gottes Barmherzigkeit erfahren haben, weil wir erlebt haben, dass wir bedingungslos von Gott, dem Vater, geliebt werden. Auch heute Morgen. Wir müssen uns nicht anstrengen, damit er uns bemerkt, dass er auf uns aufmerksam wird. Er hat uns voll, er hat dich voll im Blick heute Morgen. Und er möchte dir dienen. Bevor du irgendeine Entscheidung triffst am Ende des Gottesdienstes, möchte er erstmal dir Gutes tun. Ist das nicht schön? Also zurücklehnen. Der Vater will dir dienen, weil wir Gottes Barmherzigkeit erfahren haben. Aber Paulus geht weiter. Fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht dieser Welt an. Ich mache jetzt mal Klammer auf wieder. Bei euch soll es nicht so sein wie in der Welt, sagt Jesus, ja? In der Welt, wo es um Macht geht, um Herrschen und Regieren. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Gott zu dienen bedeutet also umzudenken, sich eben nicht dieser Welt, diesem Machtstreben in dieser Welt anzupassen. Wir kennen alle diese Armbändchen, die Teenager schon viele Jahre sich um das Handgelenk binden, wo vier Buchstaben draufstehen. WWJD, What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Diese Frage zu stellen, sich umzuorientieren und nicht mehr eigene Interessen an die erste Stelle zu setzen, sondern zu fragen, Jesus, was willst eigentlich du jetzt? Was ist jetzt das richtige Wort, das richtige Tun oder auch Lassen? Was will Jesus jetzt? Und da geht es schließlich um unsere tiefen Beweggründe, die manchmal gar nicht so einfach zu durchschauen sind. Tiefe Beweggründe, Motive, die in uns stecken, Zielsetzungen, mit denen wir etwas tun und lassen, auch beim Dienen. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, in Vers 3, selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, also gewaltige Dinge, alles den Armen schenken, meinen Besitz hergebe und mein Leben, das ich für mich so, ich lebe gern, du auch, das Leben herzugeben für andere. Das scheint eines der letzten und größten Mittel überhaupt zu sein. Wenn ich das tue, aber ich habe keine Liebe, also ich tue es nicht aus Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Ich kann die frommsten Dinge tun ohne Liebe und es nützt gar nichts. Wer kann schon sagen, dass seine Motive rein sind? Wer kennt sein eigenes Herz so genau, dass er sich nichts vormacht? möchte euch eine kleine Geschichte lesen, die das ein wenig bespiegelt. Es war so, er war selbstverständlich Mitglied im Kirchengemeinderat. Seine Stimme hatte Gewicht. Darum schien es nicht verwunderlich, dass ihn der CVJM zum Vorsitzenden wählte. Eines Abends dachte er vor dem Schlafengehen über seine Arbeit in der Gemeinde Jesu nach, schlief dabei ein und träumte. Ein Unbekannter kam zu ihm und fragte ihn nach seinem Dienst für Jesus. Erfreut berichtete der Schlafende von seinem Werk. Da sah er vor sich die Zahl 100 und der Fremde schlüsselte sie auf. Begeisterung, 10 Punkte. Persönlicher Ehrgeiz, 23 Punkte. Aussicht auf Belohnung, 19 Punkte. Stolz auf die Gemeinde, 15 Punkte. Einbildung auf Fähigkeiten, 14 Punkte. Freude am Angeben und Herrschen, 12 Punkte. Liebe zu Gott, 4 Punkte. Liebe zu den Menschen, 3 Punkte. Als der Träumende aufwachte, bat er um Erlösung vom eigenen Ich. Sein Leben wurde zur Ehre Gottes umgestaltet. Es soll ja nur ein kleines Bild sein für das, was oft in unseren Herzen abgeht. Was motiviert mich? Und da sind wir so abhängig von dem, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Paulus schreibt in Römer Kapitel 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in uns. Und der Heilige Geist, der will uns täglich neu erfüllen mit sich selbst, mit dieser Liebe. Wir brauchen es so sehr, dass es uns zufließt, damit wir es geben können. Von uns aus haben wir es nicht. Aber er in uns hat jede Menge, unendlich viel. Ja, hast du von dem Meer gesungen, in dem wir schwimmen? Ne? Es ist unendlich viel, was er uns geben möchte, damit wir es weitergeben. Im Reich Gottes geht es ums Dienen. Und da begegnet uns Jesus heute Morgen auch neu als der, der uns ja zuerst dient mit seinem Leben. Jesus sagt den Jüngern auch, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Jesus gab seinen Jüngern mehr als einmal Anschauungsunterricht, wie das geht, dieser übernatürliche Lebensstil des Dienens. Der überraschendste und vielleicht für seine Jünger der einprägsamste Anschauungsunterricht war, dass er seinen Jüngern einmal die Füße gewaschen hat. Im Johannesevangelium Kapitel 13, da können wir Folgendes lesen. Er war mit seinen Jüngern zusammen beim Abendessen. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab. Also ich mache jetzt nicht alles eins zu eins. Und band sich ein Tuch aus Leinen um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab, Herr, wie kommst du dazu, mir die Füße zu waschen? Jesus antwortete ihm, das verstehst du jetzt noch nicht. Aber später wirst du es verstehen. Doch Petrus blieb dabei, niemals sollst du mir die Füße waschen. Worauf Jesus erwiderte, wenn ich dir nicht die Füße wasche, gehörst du nicht zu mir. Da sagte Petrus, Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Gesicht. Jesus antwortete, wer gebadet hat, der ist ganz rein, ihn braucht man nur noch den Straßenstaub von den Füßen zu waschen. Ihr seid alle rein, außer einem. Jesus wusste nämlich, wer ihn verraten würde, deshalb sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an, kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück und fragte seine Jünger, versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Das ist auch richtig so, denn ich bin es. Wie ich, euer Meister und Herr, euch jetzt die Füße gewaschen habe, so sollt ihr euch gegenseitig auch die Füße waschen. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Tja, jetzt war doch mal ganz praktisch. Ich habe hier einen Stuhl. Ich habe hier ein Gefäß mit Wasser. Ich habe ein Handtuch. Und werde jetzt gleich jemand bitten, ich werde jetzt nicht fragen, wer ist freiwillig bereit. Es dauert mir zu lang. Oder es werden zu viele. Ich habe mir ein Opfer erkoren. Ich möchte den Detlef bitten. Ich würde dir gerne die Füße waschen. Wärst du bereit? Er wusste nichts davon. Ich habe es nichts abgesprochen. Aber warum ich ihn darum bitte, möchte ich erklären. Aber du darfst gerne schon Platz nehmen und die Schuhe und die Socken ausziehen. Es war im Sommer 2015, meine ich, dass ich einen Anruf bekommen habe vom Detlef. Er hat über mich nachgedacht. Er hat mich beobachtet und wahrgenommen, dass ich vielleicht irgendwie einen müden Eindruck gemacht habe, was auch immer. Er hat einfach den Wunsch gehabt, mir etwas Gutes zu tun und mir zu dienen. Und deshalb hat er ich weiß nicht, ob es der Anrufbeantworter war, Detlef, ich habe es immer auswendig alles, hat er angerufen und gesagt, du, ich würde gerne kommen, ich habe den Eindruck, ich soll das tun, dir die Füße waschen, damit du dadurch von Jesus berührt wirst. Weil ich sehe, dass diese Füße müde sind und dass du Erfrischung brauchst. Und dann habe ich nicht lange gezögert und recht schnell gesagt, du darfst gerne kommen. Und dann saßen wir bei uns auf der Terrasse im Freien und er hat es getan und das war für mich ein echter Segen. Und deshalb möchte ich das jetzt auch für dich tun. Nicht, dass du jetzt einen müden Eindruck gemacht hast, aber aber es soll ja wirklich ein Beispiel sein für uns alle. Mir geht es darum, nicht, dass wir jetzt anfangen, Füße zu waschen. Das hätte damals zur Zeit von Jesus nochmal eine ganz andere große Bedeutung. Aber dass wir einander sehen, einander mehr sehen, so wie du es bei mir gesehen hast. Was braucht mein Bruder im Glauben? Was braucht meine Schwester im Glauben? Was könnte ihr gut tun? Was könnte ihm gut tun? Und was könnte ich dazu beitragen? Wie kann ich den anderen Gutes tun? Wie kann ich ihnen dienen? Ohne extra dazu aufgefordert zu werden, einfach weil man hinhört und der Heilige Geist einem die Impulse gibt im Alltag. Und es kann auch mal sein, dass man sich die Füße wäscht, ja. Aber dass wir es dann tun. Kennt ihr die Werbung von Nike? Zumindest wie sie mal hieß, auf Englisch. Just do it. Tu es einfach. Ich tue es jetzt, ihr könnt einfach zugucken, wie das geht. Also jetzt geht wenigstens einer mit sauberen Füßen von diesem Gottesdienst nach Hause. Jesus möchte dir dienen heute Morgen. Ich weiß nicht, was du für Dreck an den Füßen hast vom Alltag. Das passiert ja, wo man Reinigung braucht, wo man sich waschen lassen möchte. Und der Sohn Gottes kam auf diese Welt, um für unsere Schuld am Kreuz zu sterben, uns zu reinigen. Von allem, auch von dem ganz Alltäglichen, was immer wieder mal geschehen mag. Aber es geht noch um mehr als einfach Sündenvergebung. Es geht darum, dass er unser Herz heilen möchte, wo wir verletzt sind, wo wir müde geworden sind. Dass er uns erfrischen möchte durch so ein Wasserbad seines Wortes, durch das erfrischende Wirken seines Heiligen Geistes. Dass wir neuen Mut gewinnen, dass wir neue Freude daran haben, ihm zu dienen und einander Gutes zu tun. In dieser Welt wahrgenommen zu werden als Jünger von Jesus. Er möchte so viel mehr tun, als wir ahnen. Und deshalb wollen wir diese Predigtreihe Kultur der Ehre erwarten und auch erleben, dass unser Herz verändert wird und wir weiter verändert werden, dass Jesus in uns sichtbar wird, dass Jesus durch uns hörbar wird, dass Jesus durch unsere Taten spürbar wird. Jesus kam, um zu dienen und er sagte, ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Handelt ebenso. Amen.